herzlich willkommen bei Printen, Chai und Praxistipps mit Andishe Ibrahimdejad und Yvonne Kalthöfer. Ein Podcast der Initiative Love HR, Hate Racism. Wir setzen uns ein für diskriminierungsfreie Personalarbeit und sprechen hier über alle Themen rund um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging im Bereich HR.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Printen, Chai und Praxistipps der Initiative Love HR, Hate Racism. Heute ist alles ein bisschen anders. Wir sind in diesem wundervollen Studio von Da Vinci mit Videoaufnahme. Und ich habe die wunderbare Nina Rahn mir gegenüber sitzen, Geschäftsführerin von Da Vinci. Und ich würde dich einfach erstmal vorstellen und dann kannst du schauen, was du noch ergänzen willst, ob es alles richtig war.
Genau. Ja, total gerne. Schön, dass du da bist, Yvonne.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Genau, also unsere heutige Gästin Nina Rahn kennt HR nicht nur aus der Theorie oder aus dem Beratungsalltag, sondern aus 20 Jahren echter Praxis und persönlicher Entwicklung. Sie ist Geschäftsführerin bei Da Vinci, einem der erfahrensten Anbieter für Recruiting-Software und Bewerbermanagement in Deutschland. Ich habe eben gelernt, seit 1987, richtig?
Genau.
Genau. Was als Werkstudierendenjob begann, darüber wollen wir natürlich auch noch mehr hören heute, wurde über die Jahre zu ihrer Leidenschaft, Menschen, Strukturen und Tools so zusammenzubringen, dass Recruiting fairer, menschlicher und zukunftsfähiger wird. Nina war von Anfang an dabei, von einem 8-köpfigen Team mit handgebauter Software und wahrscheinlich noch nicht in so tollen Büroräumen, nee. Oder? Bis zum skalierbaren Software-as-a-Service-Anbieter mit über 80 Mitarbeitenden. Heute gestaltet sie nicht nur Produkte, sondern vor allem Kultur und Haltung mit, auch in ihrer Rolle als Nachfolgerin in einem Familienunternehmen. Da Vinci begleitet seit über 30, fast 40 Jahren, in anderthalb Jahren ist soweit, hast du gesagt, ne? Genau. Unternehmen vom Mittelstand bis zum Konzern, dabei Talente zu finden, zu gewinnen und zu binden.
Ja, danke für die schönen Worte.
Ja, passt das so ganz gut?
Ja, auf jeden Fall.
Wie war das damals so, also als ihr noch zu 8 wart, was hat sich verändert, wenn du so zurückblickst in der Zeit?
Also gefühlt alles, also genau, die Büroräume waren doch damals auch sehr schön, dann zwischendurch ziemlich oldschool und dann haben wir quasi hier im laufenden Betrieb mal komplett alles auf links gedreht und jetzt finde ich sie auch wieder sehr fresh.
Richtig cool. Ich bin hier eben schon geschaukelt,
ja,
muss man
genau.
dazu sagen.
Was sich aus meiner Sicht total verändert hat, ist natürlich zum einen aus einer technischen Perspektive die Art, wie wir Software bauen. Also wir haben halt komplett customized Software für Kunden gebastelt, muss ich aus heutiger Sicht fast sagen. Und der Weg zu einer Standard-SaaS-Software, wie wir sie heute haben, die eben skalierbar ist und die zwar für Kunden gut anpassbar ist, aber trotzdem einen Standard hat, mit allen Vorteilen, die da auch mitschwingen. Das war halt ein super langer Weg mit sehr schmerzhaften Phasen, ehrlicherweise auch. Mhm. Deswegen, das hat sich wirklich um 180 Grad gedreht. Und ich musste auch drüber nachdenken. Ich weiß noch, ich bin ja als Werkstudentin reingekommen, habe nebenbei studiert. Das war aber nicht so erfolgreich, meine akademische Laufbahn. Die habe ich mehrfach abgebrochen, weil ich das Arbeiten einfach tausendmal spannender fand, als zu studieren. Und ich habe das Gefühl, meine Lernkurve war viel, viel steiler mitzulaufen in der Organisation, als jetzt in der Uni zu sitzen.
Ja.
Und es hat mich einfach viel mehr gecatcht, als irgendwie zu studieren. Ich habe das dann schon nochmal irgendwann abgeschlossen, hat aber ein bisschen gedauert. Und ich durfte ganz früh mit auf Messen und auch in Akquisegespräche beim Kunden. Und gerade die Messen, die waren so hochformal alles noch. Also alles mit Anzug und Krawatte. Und da war die HR-Bubble noch sehr, sehr funktional, wenig auf zwischenmenschliche Beziehungen ausgelegt, sondern es war tatsächlich wirklich so ein ganz klassische Anbietermessen. Man stand hinter seinem Stand in seinem Hosenanzug oder in seinem Kostümchen und hat sich quasi sehr formal miteinander unterhalten, wirklich zum Angebot. Und das, was heute ja ganz anders ist, wir waren gerade auf dem Embrace Festival, da ist viel mehr Leben und auch viel mehr Vielfalt und Bewusstsein so auch in der Bubble unterwegs. Und das finde ich schon richtig toll. Es liegt mir auch ehrlicherweise mehr, als jetzt hier im Kostümchen auf der Messe zu stehen. Insofern, ich finde das schon eine tolle,
Spaß,
macht
oder?
Mehr Spaß und es ist viel mehr Lebendigkeit da. Und das tut uns allen, glaube ich, gut, weil so ist unser Leben und so ist unser Job am Ende des Tages auch. Und der ist halt vielfältig und lebendig und nicht linear.
Ja. Total. Und du bist ja aber der HR-Bubble immer treu geblieben über die Zeit. Was fasziniert dich daran oder was hat dich begeistert, in dem Feld zu bleiben?
Ich finde es bis heute die spannendste Frage, woran erkennst du ein Talent für ein bestimmtes Problem im Unternehmen? Woran erkennst du das? Das ist nicht immer, steht nicht immer im Lebenslauf, das steht nicht immer in irgendwelchen Personalakten, das ist manchmal was ganz anderes. woran erkennst du das? Wie bringst du Problem und Talent irgendwie zusammen in Firmen? Und aus einer Führungsperspektive, das ist das, wo mir auch jedes Mal das Herz aufgeht, wenn ich das leisten kann oder einen Teil dazu beitragen kann, ist, wenn du schaffst, für Menschen so Potenzialräume aufzumachen. Also wo du merkst, Menschen können plötzlich ein Potenzial entfalten, was sie vielleicht selber gar nicht von sich geglaubt haben, einfach weil sie Strukturen oder Raum dafür bekommen. Und da habe ich so ein, zwei Beispiele in den letzten Jahren bei uns auch gehabt, wo ich wirklich fast Gänsehaut hatte in dem Moment, cool. Wo ich das gesehen habe. Und das finde ich halt toll. Das hat mit HR zu tun, aber natürlich auch mit Führung. Aber das irgendwie so in Einklang zu bringen, finde ich schon eine richtig spannende Sache. Und das machen wir bei DaVinci ja auch schon immer. Also vor der Software haben wir Personalberatung gemacht. Und da war auch die Frage, wo sind die wirklich passenden Menschen, die ins Unternehmen reinpassen, die da langfristig einen guten Wertbeitrag liefern können?
Magst du mal eine von den Anekdoten erzählen, wo du Gänsehaut bekommst?
Ja, wir haben viele langjährige Mitarbeiter. Ich glaube, für eine Softwarefirma haben wir wahnsinnig lange Betriebszugehörigkeiten und lange Bindungen. Also regelmäßig kriege ich das Feedback von Menschen, die neu hier anfangen, die total überrascht sind, wie lange Menschen bei uns arbeiten. Und da haben wir auch einige, die wirklich schon auch als Werkstudent bei uns angefangen haben oder eben als Werkstudentin, die dann verschiedene Stationen durchlaufen haben mit der Zeit und die plötzlich auch mal das Thema gewechselt haben. Also unsere beiden KollegInnen im Bereich People and Culture sind eigentlich fachfremd, also haben einen anderen, der Raphael hat im Customer Service gearbeitet, Franzi hat im Marketing gearbeitet und beide hatten irgendwie Grundinteresse, aber eben Personalarbeit itself zu machen. Und wir konnten sie halt, ich sag mal, dahin entwickeln, aber auch insbesondere einfach den Raum schaffen, dass sie das dürfen und dass sie da auch juniorisch lernen dürfen in diesem Feld. Und das finde ich einfach auch total, total schön, das zu sehen, dass Menschen nicht wechseln müssen, um sich zu quasi ja eine neue Aufgabe anzunehmen oder in neue Felder reinzugehen, sondern das auch im Haus tun können.
Cool, richtig schön. Ja, ich finde auch, also so aus meiner HR-Erfahrung ist das auch toll, wenn man dann Jahre später sieht, ob es im eigenen Unternehmen ist oder in einem anderen, wie sich jemand entwickelt hat und was für Schritte jemand macht. Und man denkt sich so, okay, vor 5 Jahren saß du bei mir im Bewerbungsgespräch und warst vielleicht gerade im Berufseinstieg oder so. Das ist richtig schön, macht richtig viel Spaß. Sehr cool. Vielleicht kommen wir mal so ein bisschen zum Thema Diversity, Equity, Inclusion und Belonging. Wir haben so im Vorgespräch auch schon so ein bisschen darüber gesprochen. Manchmal gibt es ja so Momente, wo man das erste Mal merkt, so, oh, das ist irgendwie ein wichtiges Thema. Wie war das bei dir? Wann hast du dich das erste Mal damit auseinandergesetzt?
Ja, ich habe nicht den einen Punkt, wo ich gesagt habe, oh, da hat sich mein Weltbild komplett geändert, sondern es war so über Zeit. Ich glaube, ein großer Faktor war bei mir nochmal tatsächlich, Mutter zu werden. Da ist bei mir nochmal so ganz viel mehr Bewusstsein angesprungen für andere Lebensrealitäten, nenne ich es mal so. Das hat dann vielleicht in dem Fall eher mit Vereinbarkeit zu tun und mit der Mütterperspektive. Aber da habe ich gemerkt, so dass meine Perspektive, die ich bisher hatte, ist halt nicht die einzige, sondern es gibt eine andere. Und da kannst du plötzlich ganz anders drauf gucken. Da nimmst du Nachteile auch ganz anders wahr, als du sie vorher wahrgenommen hast. Und da hat bei mir nochmal ganz viel angesprungen in mir, zu verstehen, dass meine Perspektive erstmal nur eine ist und dass es viele, viele andere gibt. Und dass nur weil ich keine Nachteile empfinde, sie trotzdem da sind für andere Menschen und oder für andere Lebensrealitäten. So. Und da habe ich mich einfach mit beschäftigt und auch viele Bücher gelesen. Und ich bin ja in quasi allen Dimensionen privilegiert. Vielleicht die Tatsache, dass ich eine Frau bin, ist so ein ganz kleiner, im Gegenüber einem Mann noch ein bisschen.
Als Unternehmerin weniger, wahrscheinlich genau. Schon auch manchmal ja, genau. Besonders, oder? Ja. Wird das herausgestellt?
Absolut, aber sonst klassisch okay. Akademikerhaushalt, weiß, deutschsprachig, also alles, was irgendwie so da ist, habe ich erstmal nur Zugang zu Privilegien gehabt. Und das muss man sich, glaube ich, auch bewusst machen, dass das eben nicht für alle da ist. Genau, das ist mir, es gab nicht den einen Moment, das ist über die Zeit einfach so entstanden. Ich hatte das Glück als Nachfolgerin, dass ich nicht benachteiligt wurde, weil ich ein Mädchen, eine Tochter bin. Ich habe auch einen Bruder. Mhm. Ich hätte ja auch sozusagen auf Eltern treffen können, die sagen, der Sohn übernimmt den Laden. Das war bei uns nicht so und das weiß ich sehr zu schätzen aus heutiger Sicht, weil ich das auch in meinem Umfeld anders kenne. Genau, insofern hatte ich da eigentlich immer relativ gute Bedingungen am Ende des Tages.
Und auch, also ich meine, das eine ist ja die Familie, aber auch die Akzeptanz im Unternehmen, ja. Oder? Wie war das für dich?
Genau, war auch relativ unproblematisch. Also mir ist nie entgegnet worden innerhalb des Unternehmens, ah, das ist jetzt halt nicht so gut, weil es eine Frau ist oder weil es eine Frau macht oder ähnliches.
Cool.
Gott sei Dank, das muss ich sagen, ist mir nie begegnet. Ich habe das eher von außen gehabt. Also ich kenne die Situation, beim Kunden zu stehen und dann ist man da ein junges, blondes Mädchen und wird erstmal überhaupt nicht ernst genommen. So. Das, und sich da durchzusetzen gegen jetzt eine Truppe von Einkäufer, ausschließlich männlich, älteren Semesters, da habe ich schon teilweise gemerkt, dass ich da erstmal ankämpfen musste. Ja? Oder in dem Moment, wo ich schwanger war, habe ich durchaus Sprüche bekommen, die mir auch ganz klar gesagt haben, so mit mir rechnet keiner mehr danach, dass ich wiederkomme oder dass ich erstmal off bin. So. Und das hielt sich aber im Großen und Ganzen, vor allem aus einer internen Da Vinci-Perspektive, glücklicherweise wirklich in Grenzen.
Okay, hattest du sozusagen immer den Backup von intern, das ist ja auch super wichtig. Ja. Ja, aber schon eine krasse Geschichte, ne? Also da muss man sich erstmal nochmal ganz anders durchsetzen und auch dieses Gefühl zu haben, okay, du bist jetzt nicht, wir freuen uns drauf, wenn du wieder da bist, sondern ein anderes Gefühl vermittelt zu bekommen. Ja, Chapeau auf jeden Fall, dass du da so durchgegangen bist. Wie ist es denn bei den Kundinnen von euch? Merkst du da, dass das Thema eine Rolle spielt? Gibt es Sachen, die ihr technisch umsetzen wollt oder wolltet? Wie wird das angenommen? Was ist die Resonanz darauf?
Von bis, würde ich sagen. Also ich nehme schon in der Breite wahr, dass ein Grundbewusstsein dafür da ist, dass eine gewisse Vielfalt und Pluralität, würde ich es mal nennen, im Unternehmen und auch ja, das Bewusstsein der Relevanz dafür schon da ist. Wie das aber fortgeschritten ist in der Umsetzung oder wie das im tagtäglichen Alltag des Unternehmens jeweils gelebt wird, da würde ich sagen, alles dabei. Von Unternehmen, die wirklich da ja auch HR-seitig getrieben, viele Initiativen schon am Start haben, sich um diese Dimensionen kümmern oder auch eben Räume schaffen, Vernetzungen ermöglichen, bis zu denen, die vielleicht wollen, aber strukturell einfach gehemmt sind. Ja? Und sei es, um das Klischee jetzt bewusst zu bedienen, auch wenn ich eigentlich gegen diese Schubladen bin, weil es dem Senior-Unternehmer des Hauses eben nicht relevant ist und du kannst dich vielleicht als HR-Team dann auch nicht wirklich durchsetzen, das durchzuziehen. Da würde ich sagen, ist alles dabei, wo ich das. Also wir versuchen schon softwareseitig eben Dinge zu ermöglichen, mit denen du wirklich auch Diskriminierung entgegenwirken kannst. Haben aber auch Fälle gehabt, wo ich sagen würde, ja, da habe ich gedacht, da kommt mehr Resonanz. Ja, wir hatten das Thema anonyme Bewerbungen mal als Thema und haben uns gefragt, sollen wir das in der Software ganz bewusst als Feature einbauen?
Ja.
Und also um es direkt zu sagen, wir haben es heute nicht. Es ist für uns immer eine Option, das zu tun. Wir haben es aber nicht im System als klassisches Feature. Weil wir damals total wenig Resonanz darauf bekommen haben aus der Kundschaft. Also eher ein Ja, kann man machen, muss man nicht. Und das will ich gar nicht, ich will es gar nicht übertrieben werten jetzt in meinen Aussagen, aber einfach die Tatsache, dass das wenig Resonanz erzeugt, hat bei uns auch andere Dinge erstmal priorisiert.
Klar,
in
natürlich.
In den Vordergrund geschoben, ja.
Spannend, weil das ist ja oft so eins der ersten Features, die genannt werden, wenn es so um Inclusive Hiring geht. Okay, erstmal Name, Bild und so weiter. Ich meine, da gibt es ja auch Studien, die wir schon oft genug zitiert haben, dass Leute seltener eingeladen werden, einfach nur, wenn der Name ein anderer ist. Okay, sehr interessant.
Genau, und gleichzeitig, und das ist mir so wichtig an der Sache, ich glaube, das ist für alle. Es ist immer eine Reise, ja. Also auch bei mir habe ich gemerkt, wenn du mir jetzt so typische, klassische, ich sag mal, Aussagen oder Biases hinlegst, dann würde ich sagen, habe ich alle durchlaufen, habe bestimmt auch Sprüche gebracht in meinem Leben, die ich heute auf gar keinen Fall mehr sagen würde oder denken wollen würde. Und es ist halt für eine Reise, ja. So, und für den einen dauert sie länger, für die andere dauert sie kürzer. Einige sind schon längst auf dem Weg und einige fangen erst gerade an und einige machen es wieder auch gar nicht. Und ich finde, es ist ein total wichtig, anzusprechen, was noch nicht gut läuft und wo mehr geht und gleichzeitig zu sehen, auch anzuerkennen, wenn Menschen es versuchen, ja, und wenn Menschen erste Schritte gehen und erstes Bewusstseinsstufen sozusagen, ja, bei sich erlangen. Und das merke ich aus einer Innenperspektive des Unternehmens auch, dass das einfach unterschiedlich dauert. So, ich erinnere mich, also Wir haben bei uns irgendwann entschieden, schon vor einigen Jahren, dass wir in der Außenkommunikation, insbesondere im Marketing, gendern. Mhm. Und dann ist da auch so eine Initiative geworden, die tendenziell eher sagen sollte, alle sollen gendern. Und das ist Überraschung, auf Widerstand gestoßen. Mhm. Ich erinnere mich durchaus an Diskussionen, wo wir hier mit diversen, also viel, vielen Menschen standen und sehr hart diskutiert haben und da wirklich Ablehnung im Raum war zu diesem Thema. Weil sich natürlich Menschen erstmal bevormundet gefühlt haben. So, und da ist mir bewusst geworden, dass wir einfach, wie draußen auch, einfach ein Spektrum haben in der Organisation. Und ich möchte es aber nicht abwerten, ja, sondern auch die Menschen, die sich vielleicht damit schwer tun, die vielleicht nicht wissen, wie man gendert oder warum man das tun sollte oder das anstrengend finden. Ich glaube, die überzeugen wir nicht mit der Brechstange, sondern mit Dialog und mit Einladung und mit dem Versuch, ihnen eine andere Perspektive einfach aufzuzeigen. Und ich würde immer meine Lanze dafür brechen, gerade in den Unternehmen den Diskurs hochzuhalten, also den Dialog hochzuhalten und es nicht in eine Wir gegen die oder in eine Ablehnung zu bringen.
Total. Ich glaube, gerade das Gender-Thema ist natürlich etwas, was auch extrem spaltet, auch in der Gesellschaft, wo es wirklich harte Auseinandersetzungen gibt. Und gerade da bin ich total bei dir. Man sollte halt im Dialog bleiben und drüber sprechen und auch nochmal erklären, okay, was bedeutet das denn für manche Menschen? Da geht es dann nicht nur darum, dass es irgendwie unbequem ist oder vielleicht ein bisschen anstrengend, sondern es hat einfach noch eine viel höhere Bedeutung. Also ich würde sagen, ich bin immer für das Gendern, aber klar muss man die Menschen da abholen, wo sie stehen, ne? Also ich finde, das hat immer so Einschränkungen, also im Gespräch bleiben, und klar, manchmal gibt es auch Grenzen einfach, wo ich auch sagen würde, okay, da muss man vielleicht auch mal hart sein, aber bei dem Thema, klar, das ist, ich muss immer so ein bisschen an, auch wenn das eine andere Bedeutung hat, aber ich muss immer so ein bisschen an die Rechtschreibreform denken, die ja jetzt auch schon sehr lange her ist, und ich finde, man trifft immer noch Menschen, die sagen, nein, ich schreibe das aber nicht mit, ich schreibe das mit SZ, das haben wir schon immer so gemacht, und man denkt so, ja, das ist jetzt, das war in den 90ern, also wow. Und ich glaube, das braucht einfach Zeit, ne? Und es werden immer weniger. Also ich glaube, mittlerweile sind die meisten beim Doppel-S angekommen und bei der neuen Rechtschreibreform. Aber ja, das ist 20 Jahre her und jetzt ist es nicht kein Thema mehr. Aber es war einfach sehr lange ein Thema, wo ganze Zeitungen gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Wir schreiben immer noch nach der alten Reform. Also, und ich glaube, das ist bei dem Thema vielleicht ähnlich, dass man sich dran gewöhnen muss, immer wieder erklären muss, okay, warum ist es wichtig, weil man einfach Lebensrealitäten von Menschen anerkennt und aber das ist klar, das ist eine harte Diskussion.
Ja, und ich finde, aus einer unternehmerischen Perspektive würde ich immer sagen, es ist halt super wichtig, Pluralität im Unternehmen zu haben, so, und zu dieser Vielfalt gehört in gewissem Rahmen, ja, es hat sicherlich seine Grenzen, aber auch die gilt es immer wieder zu gucken, wo die liegen, in gewissem Rahmen eben auch auszuhalten, dass nicht alle gleich weit sind, das klingt sehr bewertend, aber gleichbewusst unterwegs sind, sondern vielleicht an einigen Stellen auch, ja, vielleicht erstmal eine ablehnende Haltung sind oder vielleicht auch noch nicht diesen Perspektivwechsel erfahren haben, und das finde ich einfach essentiell, würde ich auch immer sagen, das würde ich hochhalten, das auch auszuhalten und dann eher zu gucken, wo kann ich Bewusstsein dafür schaffen, Räume für Dialog schaffen, Räume für Begegnung schaffen, wo diese verschiedenen Perspektiven zusammenkommen. Und auch da hilft ja wieder Vielfalt, ja. Also es hilft natürlich, wenn ich in meinem Team verschiedene Perspektiven habe, die sich, Achtung, konstruktiv reiben dürfen. Also Vielfalt kann ja auch führt halt zu mehr Perspektiven, führt zu mehr Reibung, führt zu mehr Konflikt, und das ist gut, weil Konflikt ist der Katalysator für Fortschritt. Ich würde immer sagen, Konflikt ist super wertvoll. Aber nichtsdestotrotz muss das halt befähigt werden, dass der auch konstruktiv ausgetragen wird. Und das macht es, glaube ich, in Organisationen oft so schwierig und auch anstrengend, dass du oft nicht die Vehikel hast oder die Bordmittel, diese Konflikte in Teams konstruktiv zu bearbeiten, die durch verschiedene Perspektiven aber entstehen. Und wenn du es aber schaffst, dann hast du halt eine richtige Bereicherung für alles, ja, für ob es das Produkt ist, ob es deine Marketing ist, etc. Genau, da musst du aber im Unternehmen schon aktiv für sorgen, und da spielt Führung eine große Rolle, HR eine große Rolle, die Unternehmerperson auch eine große Rolle.
Auf jeden Fall. Also es ist ja auch so ein bisschen in der Folge mit Nathalie, oder Nathalie erzählt das auch immer sehr aus unserer Initiative. Es werden immer ganz oft so Studien zitiert, wo es heißt, ja, vielfältige Unternehmen oder Unternehmen mit mehr Vielfalt sind innovativer. Und da ist aber ein kleines Sternchen dran, nämlich nur, wenn sich die Personen sicher fühlen. Also genau wie du gerade gesagt hast, diese Auseinandersetzung und diese Reibung muss halt konstruktiv sein. Und ich gehe ja auch als marginalisierte Person in eine Auseinandersetzung oder einen Konflikt rein, wenn ich mich auch sicher fühle, das zu tun und nicht Angst haben muss, okay, wenn ich in den Konflikt reingehe, dann habe ich vielleicht meinen Job dann irgendwann nicht mehr oder was auch immer. Was wäre da so dein Tipp vielleicht auch an andere Unternehmerinnen? Wie schaffst du diese Räume und wie schaffst du es auch, dass sich Menschen sicher fühlen, in diese Konflikte und in diese Reibung reinzugehen?
Ja, also ich bin gar nicht, also ich glaube, wir sind da auch weit weg von perfekt. Selber an allen Stellen vorweggeschoben. Also da möchte ich auch offen sein, wir sind da nicht in Perfektion. Wir haben grundsätzlich, legen wir halt wirklich viel Wert darauf, mit Teams zu arbeiten und in den Teams zu gucken, was ist denn an Konflikt da. Das machen die Teams selber über Retrospektiven, die sie miteinander haben, über Team-Workshops etc. Wir haben eine Agile-Coach, die sehr eng in den Teams dran ist. Wir haben ein People-and-Culture-Team, was sehr eng an den Personen dran ist und immer wieder hört, was denn da ist und dafür auch Vertrauensräume schafft, ja, also die zum Beispiel ohne Macht sind, also es ist ein Raum, in dem keine Macht existiert, sondern lateral geguckt werden kann, was beschäftigt denn jemand gerade und wo ist denn vielleicht auch gerade eine Sorge oder eine Angst. Das sind, glaube ich, wichtige Dinge. Dann versuchen wir, eine Kultur hochzuhalten, in der grundsätzlich auch teamübergreifend Themen thematisiert werden können, also wo ich sagen kann, solche Fälle haben wir. Ich finde, das ist echt blöd, dass wir hier das und das so handhaben, weil ich glaube, es ist vielleicht auf der einen Seite bewusst, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch hinderlich für A, B und C. So, und das können Personen bei uns durchaus jetzt beispielsweise über Teams, also in Microsoft Teams, schreiben. Und sie können es aber auch hier interne Session dazu einfach veranstalten und dazu einladen. Und wir haben einmal im Monat einen Open Space Termin bei uns, wo im Prinzip jedes Thema stattfinden darf aus der Mitarbeiterschaft. Und da kommt durchaus auch mal sowas hoch, ja, dass eben diskutiert wird, wie wir Dinge schreiben, wie wir bestimmte Sachen kennzeichnen im Produkt etc. etc. Und das darf dann auch lautstark oder kontrovers diskutiert werden. Und ich würde sagen, das sind so erste Elemente, weit weg von ausreichend, aber so versuchen wir es einfach zu ermöglichen, dass das stattfinden darf.
Ja, ich glaube, das ist auch schon mal ein sehr guter Start, also dass es einfach den Raum gibt und der stattfindet und man dann ja auch sieht, okay, jemand hat das schon gemacht und offensichtlich durfte das diskutiert werden und es gab keine Sanktionen in irgendeiner Art und Weise und dann traue ich mich vielleicht auch mein Thema reinzubringen dann in dem nächsten Open Space.
Ja, ich glaube, das ist, würde ich sagen, fast auch primär Führungsaufgabe, vermutlich weniger HR-Aufgabe, die können ein bisschen gucken, sind Strukturen, Räume da und die auch einfordern. Ich halte es für Führungsaufgabe, das zu bestärken und sichtbar zu machen, wie der Umgang damit ist, wenn sowas passiert, also wenn so Dialoge entstehen oder wenn auch kontroverse Meinungen mal an die Oberfläche kommen. Kriegt die Person Malus im Unternehmen oder wird das sogar befürwortet von der Führungsperspektive und dieser Konflikt eben als wertvoll betrachtet und bewertet. So, und ich glaube, das ist super wichtig, das immer wieder sichtbar zu machen.
Total. Was gebt ihr da euren Führungskräften mit? Weil das ist ja auch schwierig, ne? Also wenn man noch quasi frische Führungskraft vielleicht ist, dann das auch auszuhalten, dass es Konflikte gibt. Und also es gibt ja dann so eine Tendenz, dass man irgendwie so, alles soll gut laufen, alle sollen sich gut verstehen, alles soll schön sein und dann passt es vielleicht nicht so gut. Also wie schult ihr da auch eure Führungskräfte?
Ja, wir arbeiten dran, aber wir haben tatsächlich versuchen, Führungskräftetrainings zu machen, in denen das entsprechend auch Gruppendynamik etc. einfach gelehrt wird. Klingelt es hier. Und gleichzeitig auch Coaching anzubieten, also wirklich externes Coaching, um die eigenen Muster zu hinterfragen. Und die eigenen Muster können sein, ich finde Konflikt doof. Also ich zum Beispiel habe so ein Thema immer gehabt. Also für mich ist, ich bin eher Same. So konfliktvermeidend immer gewesen. Und ich musste schon sehr, sehr auf mich selber gucken, warum ich denn Konflikt doof finde eigentlich. Und das umzuwandeln in, das hat was Positives. Und das kannst du als Wert nutzen. Oder es ist total wichtig, dass es auch da ist. das hat gedauert. Das war aber mein eigenes Muster, ja, so. Und da, das anzugucken. Und jetzt auf das Thema Diversity zu gucken, auch da sind ja ganz viele Muster in einem, die manchmal sehr unbewusst ablaufen. Und da hinzugucken, und ich glaube, da hilft generell der Blick auf sich selber, das zu erkennen. Und da hilft einfach Coaching, ja. So insofern ist das nicht das Mittel für alles, aber ich würde sagen, es ist ein total wichtiges Element, auch gerade für HR-Teams als vielleicht Anregung, wirklich zu gucken, dass Führungskräfte da auch ins Coaching gehen können, um ihre eigenen Muster zu hinterfragen.
Ja, super cool. Und ich meine, als Geschäftsführerin hat man ja dann auch eine Vorbildfunktion und offensichtlich setzt du dich ja mit diesen Themen auseinander und lädst dann ja auch die anderen ein, das auch zu tun. Wir haben eine Kategorie bei uns im Podcast, die heißt gut gemeint, aber trotzdem scheiße. Meistens muss man nicht so viel dazu jetzt klären und es fällt unseren Gästinnen gleich immer was ein. Hast du eine spontane Assoziation mit dieser Kategorie,
ja,
sei
ja.
es als Unternehmerin oder bei deinen KundInnen oder so? Genau.
Ja, also ich, ganz klassisch und wahrscheinlich auch ganz simpel, aber mich fuchst es wirklich, wenn Menschen sich so gar keine Mühe geben, in Texten, die sie schreiben oder veröffentlichen, sei es Stellenanzeigen, sei es Bücher, sei es sonstige Texte, sich Mühe geben über die Frage, wen spreche ich damit eigentlich an und wen schließe ich eigentlich aus. Und ich meine jetzt nicht per se das Gendern itself, aber einfach das Bewusstsein darüber. Und wenn dann einfach nur auf der Corporate-Website unten so ein Passus kleiner als das Impressum unten drunter geklemmt wird, ja, wir benutzen die männliche Form, alle anderen sind mitgemeint, dann ist mir das ein bisschen zu simpel, bin ich ehrlich. Nicht, dass ich da jetzt eine perfekte Form erwarte, aber ich erwarte einfach, dass man sich darüber Gedanken macht. So, und einmal, also ich meine, wir leben im Jahr 2025, ja, da finde ich, kann man das schon mal erwarten, sich kurz zumindest Gedanken zu machen, wen schließe ich damit ein und wen schließe ich vielleicht auch damit aus. Und mein Aha-Erlebnis war an der Stelle tatsächlich, ich bin ja eine meiner Rollen, muss man fast so sagen, oder vielleicht ein Label, was ich mir selber gebe, ist ja Nachfolgerin zu sein im Familienunternehmen. Und das Label habe ich ganz lange gar nicht für mich irgendwie gesehen, dass es das gibt. Also es war mir gar kein Begriff, sondern ich habe einfach mitgearbeitet. Aber ich habe mich nicht als Nachfolgerin gesehen, habe aber viele Bücher gelesen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass in diesen Büchern es ist immer Vater und Sohn, es ist immer der Unternehmer, der Nachfolger. Und ich bin da jetzt eigentlich nicht so, normalerweise nicht so sensibel drauf. Ja, ich denke mir, ich fühle mich halt mitgemeint, ist ja nicht mein Problem, wenn die anders sprechen. Aber da irgendwann ist mir da aufgefallen, dass ich mich nicht identifizieren konnte damit 100% und dass ich damit auch bestimmte Rollen für mich viel ferner waren, als sie faktisch eigentlich waren. Und da ist mir jetzt einfach bewusst geworden, wie wichtig es doch ist, in Natura einfach Role Models zu haben, die, sei es jetzt in meinem Fall, weibliche Personen in UnternehmerInnenrollen oder in Führung. Es betrifft aber natürlich das Thema Hautfarbe, Geschlecht etc., alles weiter. Und wie wichtig diese Role Models sind, aber wie wichtig es auch ist, einfach, ja, ich sag mal, in Texten, in Veröffentlichungen darauf zu achten, wer fühlt sich da vielleicht implizit nicht von angesprochen.
Total. Ja. Ich meine, das ist ja auch so ein, glaube ich, etwas, was man von Buddenbrooks mit und dann immer KG und Söhne, also das ist einfach in dem Thema, irgendwie assoziiert man das ja auch so damit, ne? Das heißt, ich glaube, da ist es schon sehr wichtig, dann auch, also das kann ich komplett nachvollziehen, dass du sagst, okay, das spricht mich irgendwie nicht an und ich zeige irgendwie ein anderes Fallbeispiel und ein anderes Role Model auf. Richtig,
ja,
cool.
Und als ich die dann gesehen habe, das hat bei mir so viel im Kopf bewirkt, Frauen in diesen Rollen zu sehen oder Frauen, die das für sich als Begrifflichkeit benutzt haben, also zum Beispiel Nachfolgerin, Unternehmerin, das hat so viel in meinem Kopf gemacht, dass ich selber erschrocken war eigentlich darüber, weil ich immer dachte, das Problem betrifft mich nicht, ja, also ich habe genug Selbstbewusstsein, mich da nicht so beeinflussen zu lassen von,
ja.
Aber es hat mich halt beeinflusst und ja.
Voll, ich glaube, wir haben ja auch diese, auch selbst als Frauen haben wir das ja auch verinnerlicht, ne?
Ja.
Also ich glaube, wir haben ja selbst auch ein Bias quasi in Anführungsstrichen gegen uns, also dass wir selber auch daran denken, ach ja, als Nachfolgerin auch muss man wahrscheinlich besonders durchsetzungsstark und selbstbewusst sein und Wörter, die du jetzt auch schon genannt hast und dann zu sagen, ah nee, was kann denn Gegenentwurf sein und wie möchte ich das eigentlich machen? Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein super, super spannendes Thema, wie auch Frauen natürlich selber diese Biases verinnerlicht haben und wie man quasi selbst in sich dagegen irgendwie ankämpfen muss oder das reflektieren muss.
Ja.
Vielleicht sprechen wir mal über euer Tool und über das Thema Recruiting. Ich weiß nicht, ob du ganz konkrete Sachen sagen kannst, die Unternehmen mit eurem Tool quasi umsetzen können, oder was siehst du als Möglichkeiten, wie man auch durch Software Recruiting und Talentmanagement inklusiver und fairer gestalten kann?
Ja. Genau, das Thema anonyme Bewerbung haben wir ja schon angesprochen. Ich halte
also
das,
man könnte es umsetzen.
Man könnte es umsetzen, genau. Aber ich würde sagen, auch da haben wir noch Room for Improvement. Genau, aber ich halte es für einen wichtigen Punkt, weil ich, kurze Anekdote dazu selber, wir rekrutieren ja auch mit DaVinci logischerweise und ich rekrutiere ja aus der Hiring Manager oder Führungskraftperspektive. Und ich kann mich davon nicht frei machen, da ein Bias drauf. Ich merke das, ich nehme das wahr, aber ich merke auch, wie meine initiale Reaktion auf bestimmte Dinge ist, sei es ein Name, sei es ein Foto. Und ich merke, dass da kurzes Blitzlicht in meinem Kopf angeht. Und da muss ich einmal kurz ganz bewusst reflektieren und sagen, warte kurz, da springt jetzt gerade ein Bias an, liebe Nina. Jetzt guckst du die Bewerbung nochmal anders an. Und ich glaube, das ist schon ein total wichtiger Hebel, ehrlicherweise. Also würde ich heute schon so sagen. So, aber was können wir? Wir haben barrierefreie, ich nenne es mal Veröffentlichung, also sei es die Karriereseite, sei es die Stellenanzeige, Stellenliste, Bewerbungsformular. Da versuchen wir stark darauf zu achten, dass das barrierefrei ist, dass das sehr in einfacher Sprache gehalten wird oder werden kann, dass es sehr zugänglich ist. Da sind wir, glaube ich, gut unterwegs. Und da würde ich auch sagen, das ist so fast schon Hygienefaktor. Das muss eigentlich sein. Aber ist ja immer noch bei weitem nicht überall so. Und insofern würde ich sagen, da ist ein guter Start. Dann haben wir über unser Posting-Tool, also wo du quasi Stellenanzeigen veröffentlichen kannst, haben wir ja durchaus schon Jobbörsen drin, die marginalisierte Gruppen ansprechen. Nicht alle und nicht in der ganzen Bandbreite, da geht noch mehr. Aber es gibt eben schon Jobbörsen, die ganz spezifisch auf diese Gruppen ausgerichtet sind. Und die mal zu testen oder dazu zu streuen oder reinzunehmen, das halte ich schon für einen sehr guten Vorstoß und würde ich sagen, auf jeden Fall ausprobierenswert.
Total, klingt gut. Ja, auch das Barrierefreie, ja, das ist eigentlich ein Hygienefaktor, aber es klappt noch nicht immer und überall gut. Unterstützt ihr dann auch eure Kundin auch bei der Formulierung der Stellenanzeigen? Wie läuft das genau ab? Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt bei euch starten würde, Jobs zu schalten? Genau.
Ja, also machen wir beratungsseitig eher weniger. Also wir haben durchaus ja ein Agenturbusiness, wo wir Kunden ganz spezifisch beraten, wie sie ihre Stellenanzeigen gestalten, formulieren. Da tun wir das tatsächlich in dem Fall und helfen auch tatsächlich genau zu gucken, was ist denn das, was du als Employer Brand irgendwie auch nach außen tragen möchtest und wie kannst du es aber auch vereinbaren? Also wie kannst du eine stringente Haltung trotzdem mit Vielfalt vereinbaren? Ich glaube, das ist ein interessantes Spannungsfeld. Da versuchen wir schon auch zu beraten und zu unterstützen mit unserer Mediaagentur. Wir haben auch viele Kunden, die auch selber quasi ohne unsere Unterstützung einfach toolseitig in die Stellenausschreibung gehen und da haben wir erstmal kein Beratungsansatz, sondern das machen dann Kunden durchaus selber und nutzen Tools wie ein Gender Decoder oder ähnliches, um einfach zu gucken, habe ich eine inklusive Sprache an der Stelle oder spreche ich vielleicht besonders männliche Kandidaten an, weil ich bestimmte Begrifflichkeiten benutze, die vielleicht die weiblichen oder die non-binären Personen eben nicht ansprechen. Und da kann man durchaus drauf achten. Da sind aber Kunden oft auch quasi alleine in unserem Tool unterwegs und lösen das eben je nachdem, wie sie es sonst in ihrem Unternehmen auch handhaben.
Ich muss gerade lachen, ich habe letztens eine Stellenanzeige gesehen und die ganze Stellenanzeige hat quasi, ich glaube, die männlich konnotierten Wörter aus dem Gender-Decoder genommen und reingebaut. Ich war so, wow, okay, ihr wollt wirklich gerne einen Mann einstellen.
Ja, definitiv.
Cool, dann kommen wir vielleicht so ein bisschen zu den Praxistipps für Führungskräfte und HR-lerinnen. Was würdest du als Recruiting-Expertin oder auch Unternehmerin sagen, was könntest du mitgeben, wo kann man direkt das Recruiting inklusiver und fairer gestalten, wo kann man anfangen?
Ja, also ich würde HR-Teams auf jeden Fall empfehlen, mal die Diversitätsmerkmale in den Teams anzugucken und auch datenbasiert zu betrachten und mal zu gucken, wo habe ich denn vielleicht Teams, die absolut so gar nicht divers aufgestellt sind, wo vielleicht doch in der Vergangenheit zumindest irgendwie ein Bias drauf lag beim Recruiting. So, und da das mal auszuwerten, zu gucken, habe ich vielleicht sehr homogene Gruppen, habe ich vielleicht Teams, die sehr männlich oder sehr weiblich lastig sind, ja, habe ich sehr altershomogene Gruppen, und das überhaupt erstmal auszuwerten, anzugucken, also auch nach innen zu schauen, was ist denn schon da, und dann als HR-Team auch den Finger in die Wunde zu legen und gerade bei den nächsten Hirings zu schauen, was passiert denn da eigentlich? Bedienen wir bestimmte Muster? Wie können wir das bewusst durchbrechen? Also wollen wir es bewusst durchbrechen? Davon gehe ich jetzt erstmal aus, dass das so ist. Und wie können wir das auch tun? Und wie kann das HR auch unterstützen und da wirklich forsch reingehen und die Führungskraft auch challengen? Das wäre so das, was ich jedem HR-Team quasi mitgeben würde. Da mal erstmal nach in den Status quo auch zu gucken. Ansonsten, was ich gerade schon sagte, alles, was irgendwie nach draußen ans Talent geht, barrierefrei, hürdenarm aufzubauen, also Bewerbung ohne Registrierung, ganz einfaches Bewerbungsformular, barrierefreie Karriereseiten und Landingpages, Stellenanzeigen etc. Das mal anzugucken, das halte ich für total wichtig. Und ja, möglicherweise eben auch Jobbörsen zu nutzen. Aber ich glaube, da können HR-Teams einfach einen Unterschied machen, indem sie tatsächlich den Prozess nicht nur laufen lassen, sondern ownen und wirklich, ja, die Führungskraft, sie sind natürlich Dienstleister für den Hiring-Manager, aber sie sind halt auch ein Sparringspartner, ja. Und ich habe es bei uns selber durchaus erlebt, wir haben auch immer mal wieder so Phasen gehabt, wo wir in Teams gemerkt haben, die sind jetzt aber schon ein bisschen einseitig besetzt gerade. Und ich finde es super, super wichtig, dass ein People-and-Culture-Team, bei uns heißt es so, oder eben ein HR-Team, dann auch das Standing in der Organisation haben sollte und auch darf und auch muss, da die Führungskraft in die Verpflichtung zu nehmen und ihr auch zu spiegeln, was da möglicherweise gerade passiert. Und das halte ich für eins der essentiellen Punkte. Jetzt kann man nicht die ganze Verantwortung auf HR abladen, das will ich damit auch nicht gesagt haben. Da sind auch Führungskräfte selber in der Pflicht, an ihren Mustern zu arbeiten. Aber es ist halt manchmal nicht da, ja. So, und dann halte ich es für wichtig, dass man da eben wirklich ins Sparring geht und ein bisschen schubst und schiebt. Und ich bin da persönlich immer ganz dankbar für, wenn mir jemand feedbackt und sagt, also ich finde, euer Führungsteam ist jetzt ein bisschen männlich besetzt, Nina. Und das auch mal challenged, ja.
Total. Und auch da halt dann das Backing auch zu haben, ne, dass man das auch machen darf, ist ja wieder auch so ein Faktor. Ne? Manche Personalabteilungen haben vielleicht dann gar nicht den Mut oder die, ja, einfach den Support, das auch zu tun. Also da sozusagen dann vielleicht auch der Aufruf an die Geschäftsführenden, da auch mit zu supporten, oder?
Absolut. Also das, glaube ich, ist tatsächlich wiederum Führungsaufgabe, in dem Fall der Geschäftsführung oder der obersten Leitung, wie das in Formalsprech so heißt, da auch zu gucken, dass die eng am HR-Team dran sind und da genau Rückendeckung geben oder auch sogar im positiven Sinne bestärken, dass das passieren darf und auch soll.
Cool. Ich würde nochmal so den Bogen ganz zurück zum Anfang schlagen. Da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie sich die HR-Welt oder Bubble verändert hat von noch Messeständen mit im Kostüm zu wirklich einer viel lockeren Atmosphäre heutzutage. Was wäre so dein Wunsch? Was wünschst du dir für die Zukunft, was sich vielleicht noch ändern soll? Wie sehen Messen in 20 Jahren aus? Wer weiß? Vielleicht hast du Vorschläge.
Ja, ich bin ja vorher so mit, wie sieht es auf Messen aus, reingefallen. Das ist vielleicht auch ein bisschen oberflächlich noch von der Perspektive. Ich habe eine vergessen, die ich ganz wertvoll fand. Also ich hatte, wenn ich so zurückgucke, 20 Jahre, das ist meine ganz persönliche, subjektive Meinung, dann hatte ich das Gefühl, HR war eine ganze Zeit lang sehr prozessual, funktional, aber gleichzeitig im Unternehmen eher, ein bisschen böse jetzt, Sachbearbeitungsabteilung.
Absolut, würde ich unterschreiben.
Hat es dann so eher das Pendel in die andere Richtung geschlagen, wo ich eine Zeit lang schon das Gefühl hatte, HR guckt auf ganz viele Themen, aber nicht zwingend auf die Wirtschaftlichkeit. Und jetzt finde ich es sehr wertvoll zu beobachten, dass ich eine Tendenz wahrnehme, dass HRler sich und HRlerinnen sich fragen, was ist unser Beitrag zum Unternehmenserfolg? Was ist unser Wertbeitrag, der wirklich businessrelevant ist? Und das ist aus meiner Rolle, muss ich sagen, das ist total essentiell. Ja? Was ist das, die notwendige Bedingung am Ende des Tages? Nur dann habe ich auch das Standing und die Räume und die Möglichkeiten, mich um andere Themen zusätzlich zu kümmern. Aber eben das andere, die Haltung, das Bewusstsein für, in dem Fall zum Beispiel, die EIB etc., nicht außen vor zu lassen und das miteinander in Kombination zu bringen. Und dann nehme ich gerade wahr, dass das Pendel sich tendenziell dahin verlagert. Und das finde ich eine gute Entwicklung. So, und die würde ich auch gerne weiterhin sehen. Also ich finde es super wichtig, dass HR sich dahin entwickelt, zu verstehen, was ist unser Business-Beitrag, was ist unser Beitrag zur Wertschöpfung, was ist unser Beitrag zum geschäftlichen Erfolg. Damit erarbeitest du dir halt das Standing auch im Unternehmen. Und gleichzeitig zu gucken, wie kann das Ganze menschenzentriert ablaufen, wie können wir menschlicher Entwicklung Raum geben, wie können wir Transformation Raum geben. Und die braucht halt manchmal Zeit und die kostet Geld und die ist nervig und aufwendig. Aber das ist so wichtig, ja. Wir können Menschen ja nicht an- und ausschalten. Und wir können auch Veränderungen nicht an- und ausschalten. Und das, finde ich, darf HR eben auch hochhalten, diese Fahne. Und beides zusammen, das muss für mich Hand in Hand gehen. Und dann, finde ich, hat ein HR-Team einen guten Job gemacht.
Ich finde das diese Diskussion kann man so ganz gut zusammenfassen, wenn man sagt, okay, wer ist der Kunde oder die Kundin von HR? Und da gab es, glaube ich, ganz lange die Ansicht, dass die Mitarbeitenden die KundInnen sind von HR oder von People and Culture. Und aber am Ende des Tages sind die KundInnen des Unternehmens auch die KundInnen von HR. Also, weil Absolut. Sonst hat man, glaube ich, eine falsche Brille auf, eine falsche Perspektive und eben auch kein gutes Standing im Unternehmen.
Ja, ganz genau. Ich würde immer sagen, es ist so, ich habe Mathe-LK gehabt, das ist die notwendige und die hinreichende Bedingung. genau, und ich glaube, das ist einfach die notwendige Bedingung und das finde ich total schön zu sehen, dass das gerade reinkommt in die HR-Welt mehr und das Bewusstsein eben auch für datenbasiertes Denken da stattfindet oder sich dahin entwickelt. Und insofern, diese Ansätze finde ich gut. Nichtsdestotrotz darf die andere, also darf es nicht nur durch die Kosteneffizienzbrille angeguckt werden. Ja, ich finde, diesen anderen Aspekt von Entwicklungszeiträumen, den darf HR auch hochhalten.
Total, das ist ja sonst auch oft eine sehr kurzfristige Perspektive.
Absolut, genau.
Spannend, mega cool. Und ja, unser Podcast heißt ja Printenschei und Praxistipps. Die Praxistipps, würde ich sagen, haben wir abgehakt. Und Printen ist ja quasi mein liebster Snack und Schei, das Lieblingsgetränk von Andische. Was gönnst du dir denn, wenn du morgens dir ein Heißgetränk machst und was darf es dazu geben?
Ja, ich mache jetzt die große Schublade auf, Großstadt. Obwohl ich ja, also ich wohne ja auf dem Dorf und ich bin ein Werde- und
Matcha-Erdbeer-Latte.
So ungefähr. Ich werde immer ein Dorfkind bleiben, aber ne, ich arbeite in der Großstadt. Genau, ohne Witz, Matcha-Latte ist tatsächlich das, was ich mir morgens gerne mache. Und dazu ein Proteinriegel. Ich bin total bekannt hier im Unternehmen dafür, dass ich ständig mit Proteinriegeln rumrenne. Und das wird mir auch mittlerweile zum Geburtstag auf den Tisch gelegt, weil ich einfach mich davon quasi co-ernähre. Und ja, das würde ich sagen, ist mein liebster Snack. Und Matcha Latte ist so das Getränk.
Unbezahlte Werbung. Was ist dein liebster Proteinriegel? Weil wir hatten tatsächlich schon einen Proteinriegel. Liebt Nathalie auch von unserer Initiative. Und sie hat schon einen empfohlen. Welchen empfiehlst
okay,
du?
Okay, also der, ich weiß nicht genau, wie die Sorte heißt, der Lila, ne? Von ESN. Den gibt es auch in vegan. Den finde ich schon ziemlich gut. Er schmeckt wirklich gut.
ESN ist ja schon so die Profi-Pumper-Marke, ja, Pumper-Innenmarke.
Ist es tatsächlich, genau. Aber der kann was geschmacklich, finde ich.
Das okay, aber Lila, welche Sorte ist das? Ist es Schokolade oder was?
Brownie, Schoko-Brownie, irgendwie so in der Ecke. Das kann schon was, tatsächlich. Aber ich probiere mich trotzdem durch, weil ich immer gucke, dass die einigermaßen clean sind und nicht ganz so viel Schrott da drin ist. Aber ist es trotzdem, also insofern, ja, wenn ich einfach nach Geschmack gehe, ist es die lilane Marke von ESN. Wir schreiben das in die Shownotes.
Perfekt, Schicken wir mit rein. Genau. Das finde ich ein schönes Bild auf Matcha. Wahrscheinlich gerade Eislatte auch bei den Temperaturen mit lilem Proteinriegel.
Ja.
Alles klar.
Genau.
Cool, vielen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürften und dieses coole Podcast-Studio nutzen durften. Und vielen Dank, ja, dass du auch du und DaVinci unseren Podcast supportest.
Ja, danke dir, Yvonne. Hat total viel Spaß gemacht. Und wir freuen uns wirklich auch weiterhin, einfach die Love HR Hate Racism Initiative zu supporten. Auch wenn wir, wie gesagt, selber noch ein bisschen weit weg sind von richtig gut und richtig perfekt. Aber ich glaube, wir sind auf dem Weg und ich finde es einfach eine super Sache. Sind wir von Herzen gerne dabei.
Das war schon wieder eine Folge von Printen, Chai und Praxistipps. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Yvonne Kalthöfer, Andy Shea Ibrahimnejad und das gesamte Team von Love HR Hate Racism. Alle Infos zur Initiative und tollen Merch findet ihr auf unserer Website und in den Shownotes. Wir hören uns in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Printen, Chai und Praxistipps.